HR3,
der Gast des Tages.
Gerhard Roth, Buchautor und international bekannter Hirnforscher.
Und in der Szene der Hirnforschung ein absoluter Superstar, ein kluger Kopf. Und wir wollen heute im Laufe der Sendung das Tätigkeitsfeld der Hirnforschung und damit eben Ihr Arbeitsfeld, Herr Professor Roth, ein bisschen näher vorstellen. Sie haben Musikwissenschaften, Germanistik, Philosophie, Zoologie und Biologie studiert. Sie leiten das Institut für Hirnforschung an der Uni in Bremen. Gab es denn bei Ihnen einen Auslöser, der in Ihnen diese Leidenschaft zum menschlichen Gehirn geweckt hat? Ein Schlüsselerlebnis?
Ja, das gab es. Ich habe, wie Sie schon erwähnt haben, angefangen, Philosophie und Geisteswissenschaften zu studieren. Und von meiner Schulzeit her wollte ich immer wissen, was Bewusstsein, was Denken ist, was Wahrnehmung ist. Und habe erhofft, dass mir das die Philosophie zeigen kann. Ich habe ein sehr gutes Philosophiestudium hinter mich gebracht in Münster und in Rom, aber habe das nicht erfahren. Dann habe ich noch während meines Philosophiestudiums einen berühmten Biologen, Zoologen kennengelernt, Bernard Rentsch, der damals auch Untersuchungen am Gehirn machte und auch spektakuläre Untersuchungen über die Intelligenz von Schimpansen, einer der allerersten. Und das hat mich ungeheuer fasziniert. Und dann habe ich beschlossen, zusammen mit ihm, wenn ich das erste Studium fertig habe, fange ich ein zweites Studium an und das ist dann eben Biologie, Hirnforschung. Dann habe ich mich schon ganz früh für Gehirne interessiert, beim Menschen, auch bei Tieren und bin dann dabei geblieben. Also man lernt Menschen kennen, die einem da was Schönes drüber erzählen und dann ist man fasziniert und beschließt dann, auf dem Gebiet weiterzumachen.
Was genau macht das Hirn?
Naja, das Gehirn war, als ich angefangen habe zu studieren, relativ rätselhaft. Man wusste eigentlich sehr wenig, anatomisch vielleicht eine ganze Menge, aber was die verschiedenen Teile des Gehirns tun, wusste man sehr wenig. Aber das kam dann mit der Zeit. Und das Spannendste war die Frage, ob man das, was die Psychologen rausgefunden haben, über menschliches Denken, über Bewusstsein, über Kennen, Wahrnehmung, ob das irgendwie mit Funktionen des Gehirns in Verbindung gebracht werden kann. Und die Antwort ist ja, aber das dauert eben 30, 40 Jahre.
Wie untersucht man denn die Funktionen des Hirns?
Also bei Menschen muss man das mit großen Apparaten machen. Da legt man einen Menschen in einen sogenannten Tomographen und auf komplizierte physikalische Weise kann man dann Wellen messen, die aus dem Gehirn rausdringen und die man dann sichtbar macht. Und diese Wellen sind unterschiedlich, wenn unterschiedliche Teile des Gehirns aktiv sind. Bei Tieren, ich arbeite zum Beispiel mit Fröschen und Salamandern und Ratten, relativ kleine, einfache Gehirne, da kann man sehr viel mehr machen. Da kann man
die sind dem menschlichen Hirn sehr ähnlich.
Naja, also so ein Frosch hat ein Gehirn, das ist sehr klein, das ist nur in Teilen dem menschlichen Gehirn ähnlich, aber so ein Rattengehirn ist schon dem menschlichen Gehirn sehr ähnlich. Und da kann man Verhaltensexperimente machen und dann kann man im Gehirn genauer untersuchen, wo wird das Verhalten erzeugt, zum Beispiel Wahrnehmungsverhalten oder auch sowas wie Aggressionsverhalten.
Können Sie denn noch sagen, außer den Aspekten, die Sie jetzt angesprochen haben, welchen Fragen, welchen Forschungsgebieten Sie sich als Hirnforscher heute in Ihrem Institut für Hirnforschung in Bremen stellen?
Also angefangen haben wir mit Wahrnehmungsprozessen, wie sieht ein Frosch oder eine Ratte ein Objekt, wie funktioniert das oder warum schnappt ein Frosch nach der Fliege und nicht nach einem anderen Tier. Und vor etwa 10 Jahren habe ich begonnen, mich für psychische Zustände zu interessieren. Wie entstehen Gefühle im Gehirn? Was bewirken Gefühle im Gegensatz zum reinen Gedanken? Und von da aus bin ich in Kontakt mit Psychiatern, Psychotherapeuten gekommen. Und dann haben wir vor einigen Jahren begonnen, psychisch kranke Menschen, speziell Menschen, die unter Depressionen leiden, zu untersuchen, was in deren Gehirn anders ist als bei Gesunden. Ein anderes Gebiet, auf dem ich im Augenblick sehr stark arbeite, ist die Untersuchung der Ursachen von Gewaltverhalten bei Jugendlichen. Und dann interessiert uns, sind die Gehirne aller Gewalttätigen gleich oder gibt es da Unterschiede? Wenn ja, was kann man dann schließlich als mögliche Therapie bei den jungen Leuten machen?
Also ein interdisziplinärer Weg, den die Hirnforschung dann geht. Und wir werden in der Sendung sicherlich ganz unterschiedliche Aspekte, die Sie gerade genannt haben, noch ansprechen können, denen der Gewalt, Partnerschaft, Selbstwahrnehmung. Professor Gerhard Roth ist Hirnforscher und leitet auch das Institut für Hirnforschung an der Universität. Professor Roth, jeder Mensch ist eine Persönlichkeit, aber trotzdem reagieren wir alle anders in ganz unterschiedlichen Situationen. Somit liegt die Frage vielleicht nahe, wie bin ich zu dem Menschen geworden, der ich bin?
Das ist natürlich eine jahrtausendalte Frage und da gibt es unendlich viele Behauptungen. Heutzutage ist aber die Frage, wie Persönlichkeiten entstehen, so ganz im Groben durchaus beantwortbar. Es gibt nicht die Persönlichkeit, sondern wir bestehen aus sehr vielen unterschiedlichen Merkmalen, die zum Teil zusammenhängen, zum Teil nicht zusammenhängen. Kognitive, wie man sagt, also denken und wahrnehmen, aber auch emotionale Merkmale. Und die haben nun ganz unterschiedliche biologische Basis. Intelligenz zum Beispiel, was ja ein wichtiges Persönlichkeitsmerkmal ist, ist am allermeisten von allen Persönlichkeitsmerkmalen genetisch bedingt. Alle Untersuchungen bezüglich der Intelligenz zeigen, dass Intelligenz das Merkmal ist, das am meisten, sagen wir mal 50-60%, vielleicht 70% von den Eltern vererbt wird. Man kann aber immer noch in dem restlichen Bereich noch was bewirken.
Da ist noch Entwicklung drin, ja.
Immerhin, man sagt, im Bereich von 20 IQ-Punkten, und das ist ja gewaltig, kann man da noch, wenn man das langfristig tut, besonders frühkindlich, kann man da noch was bewirken.
Also wann muss man denn anfangen? Schon im Laufe der Schwangerschaften entwickeln sich schon Persönlichkeitsstrukturen bei den Embryonen?
Ja, aber nicht hinsichtlich der Intelligenz.
Ach so, okay,
die Intelligenz ist ein ganz gesondertes Merkmal. Alle anderen Persönlichkeitsstrukturen, jetzt im engeren Sinne, dass man aufgeschlossen oder verschlossen ist, dass man ruhig oder zappelig ist, dass man zuverlässig oder unzuverlässig ist, argwöhnisch oder optimistisch. Das sind Dinge, die nun im Gegensatz zur Intelligenz relativ wenig von den Genen bestimmt sind.
Mhm.
Vielleicht zu 20%, 25%. Und von hier weiß man, dass Umweltereignisse eine ganz starke Bedeutung haben, auch vorgeburtlich, wenn die Mutter, gerade im Negativen, wenn die Mutter etwas Schlimmes erlebt, dann regt sich ihr Gehirn auf, wird ihr Gehirn traumatisiert und diese Traumatisierung des mütterlichen Gehirns, die schlägt jetzt auf das Gehirn des Ungeborenen durch. Das ist das Verhängnisvolle.
Also gibt es dann tatsächlich einen Zusammenhang über das emotionale Befinden der Mutter während der Schwangerschaft und später die Persönlichkeit des Kindes?
Ja, aber nur im dramatischen Bereich. Also das Anhören von Mozart und Ähnlichem während der Schwangerschaft und schöne, gute Gedanken, das hat einen geringen, wenn überhaupt einen Effekt. Aber dramatisch negative Dinge, die der Mutter passieren, die haben einen zerstörerischen Einfluss auf das Gehirn des Ungeborenen. Dasselbe gilt nun für die ersten Monate, sagen wir ersten 3-5 Jahre nach der Geburt für das Kleinkind. Dort ist der Zusammenhang zwischen der Persönlichkeitsstruktur im jugendlichen Erwachsenenalter und den Ereignissen in früher Kindheit hochbedeutsam.
Okay, also wenn ich jetzt, wie in meinem Fall, zwei Jungs habe, die genau in diesem Alter sind und sie sagen, der emotionale Mensch wird gerade in den ersten Jahren des Lebens geprägt, wie mache ich es denn richtig?
Also man kann normalerweise nicht viel falsch machen. Nämlich,
sagen Sie, ja, ist ja schon mal beruhigend.
Ja, das Rezept ist folgendermaßen. Wenn man als Mutter, abgestuft gilt das dann auch für den Vater, ausgeglichen und normal ist und selbst nicht psychisch gestört oder sozial schwer defizient, dann macht man eigentlich wenig bis nichts falsch. Man muss sich nicht 24 Stunden um das Kind kümmern. Man muss auch das Kind mal schreien lassen. Man muss nicht ständig dafür da sein. Es gibt so einen sehr weiten Rahmen des Normalen, wo in der Psyche des Kindes nicht viel passiert. Die Fälle, wo dann wirklich später sehr viel passiert, die sind dramatisch. In dem Falle, dass die Mutter selbst psychisch schwer krank ist, zum Beispiel depressiv ist, das ist ganz, ganz schlimm für das Kleinkind. Oder wenn die Mutter das Kind vernachlässigt oder zurückweist, was ja auch nicht selten ist, weil das Kind unerwünscht war oder unbequem ist. Oder wenn das Kind misshandelt oder im allerschlimmsten Fall auch sexuell missbraucht wird. Das sind die wenigen Fälle, die einen in der Regel mit wenigen Ausnahmen einen ganz zerstörerischen Effekt auf die Entwicklung der Psyche und der Persönlichkeit des Kleinkindes haben.
Welche Folgen hätte das denn dann für einen Menschen, der so etwas erlebt hat?
Nehmen wir mal an, ein Kind wächst auf und erfährt nicht die Bindung, die Liebe, die Zuneigung der Mutter und auch des Vaters, sondern wird misshandelt oder zumindest stark vernachlässigt. Dann entstehen bei Frauen, bei Mädchen und dann Frauen häufig psychische Störungen, Persönlichkeitsstörungen, die neigen sehr stark zur Selbstverletzung, haben dann die aufgeschnittenen Arme und haben schwerste Rückzugssymptome. Das heißt, sie wollen überhaupt nicht mehr mit anderen Menschen zu tun haben und verweigern jeden weiteren Kontakt.
Und beim Mann?
Beim Mann schlägt es nach außen. Die werden aggressiv, gewalttätig bis zum Exzess. Das heißt aber nicht, dass man nicht in diesem Alter, sagen wir bis zum 10. Lebensjahr, nicht sehr viel über eine zum Teil sehr lang anhaltende Therapie etwas erreichen könnte. Ich habe gerade gestern einen längeren Bericht über sowas gelesen. Da muss man sehr geduldig sein. Es gelten zwei Sätze. Einmal, je früher, desto besser. Also schon im 3., 4., 5. Lebensjahr brechen solche antisozialen Persönlichkeitsstrukturen hervor.
Also das heißt, man müsste es im Kindergarten oder spätestens in der Grundschule dann schon bemerken, als Lehrpersonal, als Beispiel.
Das tut man auch. Also in der Regel heißt es, 5%, das ist immer einer unter 20 im Durchschnitt, der auffällt. Mhm. Der dann meist ausgegrenzt wird, der dann aus dem Kindergarten fliegt, von der Grundschule fliegt und so weiter. Also ganz verhängnisvoll. Bei den Mädchen merkt man das nicht so sehr, weil sie sich in sich zurückziehen. Die werden immer stiller und da ist es schwieriger zu erkennen. Aber man kann schon mit 2, 3 Jahren im Kindergarten, nicht Mann, sondern der Fachmann, kann das erkennen und dann schrillen die Alarmglocken. Und dann guckt man sich die junge Person an und geht in die Familien und dann wird man in aller Regel fortfindig.
Somit beginnt im ersten Fall die Fürsorge für das Kind. Das sind, oder im besten Fall die Fürsorge für das Kind. Das sind extreme Situationen und ich will gleich mit Ihnen, Professor Roth, darüber sprechen, wie Menschen ihr Leben, ihre Umwelt gestalten, wenn sich die Persönlichkeit erst einmal entwickelt hat. Klüger zu werden kann ja nie schaden. Daher kommt mein heutiger Gast aus der Hirnforschung, Professor Dr. Roth. Sie sagen, wenn wir unsere Persönlichkeit erst einmal ausgebildet haben, dann suchen wir uns eher eine Umwelt, die zu uns passt, als dass wir uns der Umwelt anpassen. Richtig?
Ja, also man muss sich das so vorstellen. Ganz früh gibt es dann Zusammenwirken von genetischer Vorausrüstung und der frühkindlichen Erfahrung mit der Mutter in aller Regel, mit der Bezugsperson, mit dem Vater, mit den Geschwistern, sofern vorhanden, und mit den Freunden. Und das ist sehr stark umweltgeleitet, sehr stark durch soziale Erfahrungen geleitet. Das stabilisiert sich aber dann, sagen wir, bis zum 10. Lebensjahr, 12. Und dann ist man im Wesentlichen, so sagen die Persönlichkeitspsychologen, eine bestimmte Persönlichkeit. Und die ist man aber mit 14, 15 Jahren schon relativ deutlich. Und dann sucht man sich eher die, wie Sie gesagt haben, richtig, die Gesellschaft, die zu einem passt. Interessanterweise kommt in der Pubertät dann so ein gewisses Durcheinander, aber das verschwindet wieder und man kehrt sozusagen zu seiner Grundpersönlichkeit zurück.
Also alles, was dazukommt dann an Wissen und an praktischem Können, verändert nicht mehr unsere Persönlichkeit mit 18, 19, 20 vielleicht?
Wenn, dann nicht mehr beträchtlich. Also das zeigt einfach die Empirie, wenn ein Psychologe einen jungen Menschen mit 14, 15 untersucht mit seinen Methoden und dann Voraussagen macht, dann hat das eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das dann mit 30, 40, 50 eintritt. Die Veränderungsmarge, wie man sagen könnte, wird immer kleiner. Jedenfalls bei der überwiegenden Zahl, sagen wir 80% der Menschen, ist das so, rein empirisch.
Wenn Sie sagen, man kann nichts mehr verändern an der Persönlichkeit.
Oder das habe ich nicht gesagt.
Also nein, sie steht zum großen Teil fest, so, ja, wenn ich so richtig nenne. Und ich diskutiere als Beispiel jetzt mit meinem Mann, das ist ja nicht immer so ganz einfach, und merke aber, er sieht mich anders, als ich mich sehe.
Ja.
Und dann wird Sie das ja wahrscheinlich nicht wundern. Ich sehe mich so, dass ich mich praktisch wohlfühle mit meinen Erfahrungen, mit meiner Persönlichkeit, meiner Argumentation. Wie kommt das oder liegt das eben an meiner Persönlichkeit?
Also das ist interessant, wie Sie das schildern. Da kann man sehr, sehr schön die Probleme klar machen.
Probleme?
Also, nein, nein, die allgemeinen
Überlegen Probleme, Sie gut, ob wir beide jetzt darüber hier reden können.
Also es ist so, man hat ein gewisses Wohlgefühl mit sich selber.
Ja.
Und jetzt will der andere, dass man sich ändert. Und bei dem anderen geht es aber auch so. Und wir wollen, dass er sich ändert. Jetzt fragt unser Gehirn immer, warum soll ich mich eigentlich ändern? Mir geht es doch gut. Und das ist der Widerstand gegen die Veränderung. Man ist ja zufrieden, man hat keinen Leidensdruck. Aber jetzt kommt natürlich die Anforderung der Partnerschaft. Und Partnerschaft ist eine von zwei Möglichkeiten, die wirklich im positiven Sinne einen erwachsenen Menschen noch ändern können. Nämlich Partnerschaft oder die Bedürfnisse nach einer guten Partnerschaft sind ein starker emotionaler Antrieb. Und der könnte ausreichen, dass ich mich zumindest, in dem Bereich, in dem es überhaupt möglich ist, mich noch so ein bisschen ändere, noch etwas nachgebe, Man tut das, ich sag's mal ganz zynisch, solange der Partner da ist, und wenn er mal weg ist, dann.
Okay.
Daran sieht man, dass
also
das.
Also ein langer Urlaub kann das alles schon wieder über den Haufen werfen.
Ja.
Aber warum sehen wir uns so oder anders gefragt? Wie sehen wir uns als Beispiel in der Selbstwahrnehmung, in einer Diskussion? Gibt es da einen Unterschied bei Männern und bei Frauen?
Ganz sicherlich. Männer und Frauen haben ganz andere Suchbilder auch in der Partnerschaft. Aber diese Zufriedenheit mit sich selber, von der wir ausgehen, die hat drei Schichten. Einmal eine völlig unbewusste Schicht, die ganz früh gelegt wird, die festlegt, was wir eigentlich wollen, von uns selber, von den anderen, vom Leben. Und die ist uns in aller Regel unbewusst. Dann gibt es eine vorbewusste Schicht, die so über das ganze Leben Erfahrungen ansammelt, die wir gerade nicht erinnern, aber die uns auch mitprägen. Und dann gibt es diese ganz dünne, kleine Bewusstseinsschicht. Und alle drei müssen irgendwie in dieselbe Richtung zeigen. Dann bin ich zufrieden. Und dann kommt jetzt der Partner und sagt, ja, aber das und das musst du jetzt anders machen. Dann fragt nicht nur die Bewusstseinsebene, sondern auch die Vorbewusste und erst recht die Unbewusste, warum soll ich das eigentlich mit 30, 40 noch tun oder 50? Und nur dem Kerl da Gefallen zu tun, was hast du davon? Das ist so das Kleinkind in uns, das immer fragt, warum soll ich mir das antun?
Dieses Kleinkind-Signal setzt ja so ein Signal an den Erwachsenen. Ich sage das jetzt als Laie. Ich fühle mich wohl, so wie ich bin. Heißt das denn, dass wir als Erwachsene so einen emotionalen Sensor haben für das, was uns als Kind gut getan haben? So vielleicht gefragt.
Ja, diese frühen kindlichen Erfahrungen setzen den großen Rahmen. Ob ich offen, verschlossen bin, ob ich gern mit Menschen zusammen bin oder eher für mich allein.
Aber dann kann ich mich ja gar nicht objektiv betrachten, wenn das alles unbewusst ist.
Natürlich kann man nicht. Also der Mensch, sagt Ihnen jeder Fachmann und jeder Menschenkenner, ist sich selbst der schlechteste Diagnostiker.
Ja, aber Professor Roth, all diese Selbsthilfebücher, diese Seminare, ist das denn alles Humbug?
Kann ich völlig vergessen. Ein Mensch kann sich nicht selber erkennen, weil das Unbewusste in uns vorschreibt, wie wir uns sehen sollen. Es gibt keinen größeren Betrug als den Selbstbetrug. Ein Psychologe, ein Psychotherapeut, ein Psychiater kann in ihr Vor- und Unbewusstes hineinsehen, was sie prinzipiell nicht können, wenn er gut ist.
Okay.
Das ist ja gerade der Trick der Psychotherapie, dass man in das Unbewusste langsam sich hineintasten kann und etwas bewerkstelligen, was ich selbst niemals tun kann. Ich kann die Barriere zu meinem Vor- und Unbewussten niemals überspringen.
Okay, Professor Roth, ich denke, es ist Zeit, dass wir beide jetzt gleich mal über Partnerschaften sprechen. Und da sagen Sie ja so entscheidende Sätze, die gute oder die glücklichen Ehen sind stabile Unterdrückungsverhältnisse. Ja? Einer hat das Kommando, der andere macht, was gewünscht ist. Dazu gleich mehr. Ja, ich stelle an diesem Sonntagmorgen fest, ein Gespräch mit einem Hirnforscher kann nicht schaden und ist vielleicht sogar alltagstauglich, was ich am Anfang gar nicht so gedacht habe. Denn das Wissen kann man auch benutzen, zum Beispiel im Umgang mit der Partnerschaft. Denn, lieber Professor Roth, was ist die Basis einer wirklich guten Partnerschaft? Ich denke, das interessiert viele von uns. Eines Ihrer Zitate lautet, die glücklichen Ehen sind stabile Unterdrückungsverhältnisse. Einer hat das Kommando und der andere macht, was gewünscht ist.
Ja, dazu muss man sagen, die sogenannten Glücklichen.
Die sogenannten, okay.
Ja, also wo die Leute sagen, wir haben nie Konflikte, wir sind immer zufrieden, sind seit 40 Jahren zusammen, bei uns gibt es überhaupt keine Probleme. Wenn jemand sowas sagt, dann kann das sein, dass die wirklich glücklich sind. Das wäre ein großer Zufall oder dass es massive, aber akzeptierte Unterdrückungsverhältnisse sind. Eben wie Sie sagten, einer gibt das Kommando vor.
Okay.
Und der andere ist dabei auch noch glücklich. Das ist sehr selten, aber es klappt in aller Regel.
Dann können wir aber die Emanzipation beider Geschlechter schon mal in die Tonne werfen, oder?
Nein.
Bei stabilen Unterdrückungsverhältnissen, Da emanzipiert sich doch keine Seite.
Ja, nur ist es so, es ist ja eine oberflächliche Zufriedenheit, die auch nicht belastbar ist und sagen wir manchmal, bricht dann eine Frau oder ein Mann aus solchen Unterdrückungsverhältnissen dann plötzlich mit 50 oder 60 noch aus, was scheinbar rätselhaft ist. Ich will damit sagen, eine erfolgreiche Partnerbeziehung beruht immer auf einem Interessensausgleich, der manchmal sehr schmerzhaft sein kann. Der ist eben nicht immer harmonisch, sondern es gibt immer eine Auseinandersetzung, manchmal einen Kampf, manchmal einen Streit und sehr langwieriges Aushandeln. Das, was ich als Strichliste bezeichne, immer wird bewusst oder unbewusst gefragt, was gibt er mir für das, was ich ihm gebe oder sie mir?
Es wird immer. Das klingt jetzt aber so ein bisschen unromantisch, wenn wir Soll- und Haben-Strichlisten führen.
Ja, das ist auch unromantisch, aber das ist wohl so, dass während die Belohnungen ja nicht äquivalent sein müssen. Also es muss nicht sein, der schenkt mir ein teures Geschenk, also muss ich ihm auch wieder ein teures Geschenk gegenschenken, sondern das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Aber die Partner müssen das Gefühl haben, ich kriege etwas raus für meinen Einsatz. Das, was bei einer Partnerschaft zählt, so sagt man, und da glaube ich auch dran, ist die Zufriedenheit, dass man sagt, wir haben es 20, 30, 40 Jahre lang gut miteinander ausgehalten. Glück ist auch physiologisch gesehen immer etwas Vorübergehendes. Das kann ein Wochenende sein, eine Stunde, ein Sonnenuntergang oder eine sehr erotisch-romantische Szene Begegnung und so weiter. Aber das ist notwendigerweise vorübergehend. Was zählt, ist die Zufriedenheit und die wird, so sagen die Untersuchungen, aufgebaut durch das symmetrische Geben und Nehmen. Das, was ich erwarte, das wiederum vom Partner, das wird in früher Jugend gelegt. Suche ich Geborgenheit, suche ich Anregung, suche ich Wohlstand, Reichtum, Ruhm und so weiter. All das ist sehr individuell in unserer Persönlichkeit verankert und das muss gar nicht mir bewusst sein, aber ich merke nur, dass mir etwas gegeben wird vom Partner oder auch nicht gegeben wird, was mich beruhigt.
Also dann suchen wir weiter, dann geht unsere Reise auch weiter. Dann verlässt man vielleicht auch jemanden, um etwas zu suchen, was das Unterbewusstsein vielleicht fordert.
Ja, das können Sie sehr schön sehen, wenn Sie mit Freunden zu tun haben, die dabei sind, sich zu trennen. Und Sie reden jetzt mit jedem der beiden Partner. Dann kriegen Sie erstens wunderbare Rechtfertigungsgeschichten von dem einen, dem anderen, die aber überhaupt nicht übereinstimmen, die einen immer zu Tränen rühren, aber beides zusammen kann nicht gleichermaßen stimmen. Die Menschen selber können gar nicht genau sagen, warum. Sie sagen nur, irgendwie hat es nicht mehr geklappt, es war nicht mehr romantisch, nicht mehr aufregend, es hat mich nicht mehr erfüllt. Alles so extrem oberflächliche Beschreibungen. Und selbst wenn klar ist, er oder sie ist fremdgegangen, dann ist das ja nicht notwendig, dass das der Grund ist, sondern es kann ein Auslöser sein. Die meisten sind die Menschen nicht in der Lage, genau zu sagen, warum es nicht klappt und auch ein Psychotherapeut und Menschenkenner könnte das nur nach langer Analyse herausfinden.
Aber ein Mensch braucht Beziehungen.
Die meisten Menschen. Und wenn sie keine Beziehungen brauchen, dann sind sie psychisch krank. Beziehungen werden ja, das Bedürfnis nach Beziehungen wird ja sehr früh uns angelegt über die Bindungserfahrung zur primären Bezugsperson. Und wenn ein Mensch sagt, ich brauche den anderen nicht, dann ist er schwer krank.
Professor Roth, ich möchte Ihre Anwesenheit heute hier natürlich auch nutzen, um noch mehr über die Bedeutung der Intuition von Ihnen zu erfahren. Was dient eigentlich unserer Entscheidungsfindung? Benutzen wir eher den Kopf oder doch eher den Bauch dazu? Als Hirnforscher finden Sie ja heraus, wie wir uns verhalten, wie wir ticken und warum wir alle so sind, wie wir sind. Und oft wird im Alltag immer wieder von Intuition gesprochen, weibliche Intuition. Was ist Intuition, Professor Roth?
Intuition ist ein interessantes Zwischending zwischen bewusster Einsicht und bewussten, unbewussten Gefühlen. Es sind also keine starken, gefühlsmäßigen Aufwallungen, aber auch gleichzeitig keine glasklaren Gedanken, sondern so eine Ahnung. Entweder beim schöpferischen Akt oder bei einer Entscheidung. Dann sage ich typischerweise, also ich kann nicht ganz genau begründen, warum, aber ich meine, wir sollten uns so entscheiden.
Ist es denn gut, dieser zu folgen?
Ja, in aller Regel ist es sehr gut, sogar das Beste, was man tun kann. Nämlich diese Intuitionen sind nicht unbewusst, sondern die setzen sich zusammen aus Dingen, die uns mal als Erfahrungen bewusst waren, die aber abgesunken sind und einen riesigen Erfahrungsschatz, der dann 20, 30, 40, 50 Jahre alt ist, bilden. Und also dieser Erfahrungsschatz leitet uns dann.
Also im Laufe unseres Lebens wächst auch dann die Intuition.
Genau. Intuition ist sozusagen eine Quersumme aus all den Erfahrungen, die ich in einem bestimmten Bereich gemacht habe.
Aber nun treffen wir Entscheidungen oder auch die richtigen Entscheidungen nicht immer intuitiv, oder?
Das hängt von den Entscheidungen ab. Es gibt Entscheidungen, die wir blitzschnell treffen müssen. Und das machen wir rein affektiv, emotional. Und häufig sind diese blitzschnellen Entscheidungen die falschen. Besonders, wenn Situationen komplexer sind.
Das sagen Sie ja auch. Wenn man klug handeln möchte, so lautet die erste lebensrettende Maßnahme, keine übereilten Entscheidungen zu treffen. Man sollte aber mindestens eine Nacht über einen wichtigen Entschluss schlafen, am besten zwei.
Ja, aber manchmal hat man die Zeit nicht. Richtig. Also ich fahre mit meinem Auto in Richtung einer Ampel und die ist noch grün und jetzt wird sie gelb. Und jetzt kommt es darauf an, ob ich sehr eilig habe oder nicht. Und wenn ich sehr eilig habe, muss ich blitzschnell entscheiden, gebe ich Gas oder bremse ich? Und dann bei diesen sehr schnellen Entscheidungen kommen so Urinstinkte, sagen wir mal, vor, ich als deutscher Mann lass mich doch von einem Gelb und einem drohenden Rot an der Ampel doch nicht abhalten, jetzt Gas zu geben. Und dann gibt man Gas, obwohl man zur gleichen Zeit denkt und weiß, das war falsch. Es scheppert oder es blitzt zumindest und wird sehr teuer.
Ja, Flensburg wird sehr präsent.
Ja, genau. Also alles findet im Kopf, genauer im Gehirn statt. Aber es gibt da verschiedene Etagen und in einer Etage sitzen meine primitiven Gefühle. Und die sagen mir, du bist furchtbar in Eile, gib Gas und sieh, dass du wegkommst oder loskommst. So wie wenn man da einen Gegner vor sich hat, die Ampel ist ja dein Gegner und dann haut man drauf, nämlich auf das Gaspedal. Und deshalb ist das meist falsch. Da entscheiden die unteren Etagen unseres Gehirns für uns. Wenn ich jetzt mehr Zeit habe, dann kann ich einerseits rational entscheiden, mir das genau überlegen, oder ich kann intuitiv entscheiden. Und da kommt das scheinbar Widersprüchliche, dass rationales Entscheiden nur bei einfachen Problemen gelingt. Werden die komplexer, dann nutzt Nachdenken meist nicht viel, sondern da muss ich abwarten, Nacht drüber schlafen, einen langen Spaziergang machen, nicht daran denken, einfach das Vorbewusste, das Intuitive, das eben identisch mit dem Vorbewussten arbeiten lassen. Und dann habe ich plötzlich das Gefühl, dass ich weiß, was ich tun muss.
Aber es klingt so ein bisschen, als wenn sich die Ratio oder die Vernunft dem Gefühl da unterordnen. Als handeln wir dann doch, wenn man längere Zeit hat, eben intuitiv.
Ja, intuitiv ist nicht emotional.
Okay.
Das Emotionale, gerade das stark Emotionale, treibt uns in eine bestimmte Richtung, das kann irrational sein. Das Intuitive ist eine sehr interessante Mischung zwischen Gefühlen und rationaler Erfahrung, aber eben über fast mein ganzes Leben. Wenn dann der Vorstandsvorsitzende sagt, also ich bin seit so und so vielen Jahren in der Firma, ich rate Ihnen, fassen wir den Beschluss. Und ich kann nicht genau sagen, wird er dann zugeben, warum, aber aus meiner Erfahrung, das ist eben die Intuition, würde ich Ihnen sagen, verkaufen.
Aber viele von uns müssen sofort und schnell Entscheidungen treffen. Das ist alleine durch unsere Kommunikationswege, durch E-Mails und so weiter, sodass man sich Deadlines setzt. Wie lernt man denn dann schnell eben auch das Richtige zu tun?
Ja, das kann man nicht lernen. Außer in dem Fall, dass wir eine starke Vorerfahrung haben. Nur für den Fall, wo es um Routineentscheidungen geht, wo völlig klar ist, wie ich darauf reagieren soll, sind solche schnellen Entscheidungen überhaupt passabel. In allen Fällen muss man absolut auf Zeit dringen. Das tun auch große Entscheider. Warum gibt es im Bundestag die erste, zweite und dritte Lesung? Warum wohl? Weil es dramatisch gefährlich wäre, einmal eine Debatte zu haben und dann zu entscheiden. Zum Zweiten ist es so, viele große Entscheider legen ein Konzeptpapier vor und sagen, lasst uns das andiskutieren, entscheiden tun wir beim nächsten Mal. Immer und immer wie die Nacht überschlafen oder die Regel, mache keine Zusagen für Vorträge oder irgendwelche Aufgaben am Telefon, auf keinen Fall. Oder beantworte einen wichtigen, auch belastenden Brief nicht sofort, schlaf drüber nach. All das sind absolut wertvolle und unabdingbare Ratschläge aufgrund der Erfahrung, dass übereilte und schnelle, affektiv-emotionale Entscheidungen meist falsch sind.
Korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, aber dieser Alltagsbegriff Stress oder eine hohe Stressanfälligkeit, von der ja viele sprechen, ja, hat das etwas damit zu tun, dass wir alle unter Druck Entscheidungen treffen müssen in unserem Alltag? Das ist ja momentan so ein Zeitphänomen, dass viele sagen, ja, ich bin gestresst, ich fühle Stress.
Ja, die Verhältnisse sind relativ einfach zu erklären. Wenn wir in Stress geraten, dann werden bestimmte Stoffe in unserem Gehirn ausgeschüttet, Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol, die uns bereit machen für einen Kampf. Das ist wieder Steinzeit. Und typischerweise wird unsere Großhirnrinde, der Sitz unseres rationalen, auch intuitiven Denkens, dadurch abgeschaltet, sprichwörtlich. Wenn da das Rhinoceros auf einen zugerannt kommt, dann soll man nicht lange rumphilosophieren, sondern soll wegrennen. Das ist der Sinn der Sache. Aber in den meisten Entscheidungen, mit denen wir konfrontiert sind, ist eine solche Spontanentscheidung völlig zwecklos. Deshalb heißt es, und ich sage das auch immer, versuche Zeit gewinnen. Lass dich nicht unter Stress setzen, wenn dein Gegenüber sagt, bis 12 Uhr müssen wir eine Entscheidung haben, da muss man kämpfen, dass es nicht bis 12 ist. Weil er natürlich, der Gegner, genau weiß, welche verhängnisvolle Rolle es für mich spielt, wenn ich unter Stress gerate. Er versucht das ja, den Stress aufzubauen, um mich zu provozieren zu unüberlegten Entscheidungen. Das heißt, sowohl rationale Entscheidung als auch intuitive Entscheidung brauchen Zeit.
Ich wage es jetzt trotzdem, Professor Roth, ganz intuitiv zu entscheiden, dass wir jetzt gleich Musik spielen. Und dann suchen wir den Platz im Hirn, in dem unser Gewissen verankert wird. Denn das ist ein ganz spannendes Arbeitsfeld in der Hirnforschung. Die Frage zum Thema Gewalt und Aggression, unter anderem bei Jugendlichen. Und eben auch die Frage, kann man das eigentlich in den Griff bekommen? Dazu gleich mehr. Hirnforschung hat ganz viel mit unserem Alltag eben auch zu tun. Das ist das Spannende. Und Professor Roth, es gibt große Probleme mit gewalttätigen Jugendlichen, zum Beispiel in S- und U-Bahn, aber auch in den Schulen. Sie beschäftigen sich als Hirnforscher mit dieser Problematik ganz intensiv. Worin liegen denn die Ursachen? Haben Sie darauf eine Antwort?
Ich hoffe, dass ich darauf eine Antwort haben werde. Wir untersuchen seit längerem solche Jugendlichen, Gewalttäter und fangen jetzt ein großes Projekt an, wo wir über 2 Jahre noch sehr viel mehr davon untersuchen werden. Also mit jugendlichen Gewalttätern, die uns von den Gerichten geschickt werden. Wir wollen da zweierlei untersuchen. Erstens, oder eigentlich dreierlei, was ist mit denen psychisch, psychologisch und aus psychiatrischer Sicht los? Und dann gucken wir in deren Gehirn, findet man da was? Und wir wissen natürlich, was man da erwarten kann. Zum Zweiten ist die wichtige Frage, sind die alle vom selben Typ oder gibt es nicht ganz unterschiedliche Typen von jugendlichen Gewalttätern? Die Antwort heißt ja. Und das Dritte, allerwichtigste ist natürlich, ja, wenn man das alles weiß, was kann man dann noch tun? Kann man überhaupt was tun? Wenn ja, was? Das sind die drängenden Fragen, mit denen wir uns dann beschäftigen.
Und fragen Sie sich auch, was die Kinder und was die Jugendlichen so aggressiv macht?
Mhm. Es gibt 2 große Gruppen, also 90% der jugendlichen Gewalttäter gehören zu einer oder anderen Gruppe. Die erste Gruppe sind junge Menschen, die eigentlich völlig normal sind, psychisch, die aber gelernt haben durch eine bestimmte soziale Umwelt, dass aggressiv und gewalttätig zu sein Vorteile bringt. Das ist die Ellbogengesellschaft und ein bisschen rüpelhafter noch. Das schleicht sich aber bei denen so ein, dass man schwer sie, wenn sie 15, 16, 17 sind, sie davon abbringen kann. Aber da kann man noch einiges tun, aber das dauert auch lange, wenn das erstmal richtig sich in die Gehirne eingefressen hat. Aber das sind Menschen, die sind, wenn man sie untersuchen würde, von ihrer Intelligenz und ihrer Persönlichkeit relativ normal, sind einfach
aber jeder
falsch konditioniert.
Aber da müsste man es doch auch im Gegenteil ins Positive verwenden,
ja,
können. Also wenn man feststellt, man lebt in einer Ellbogengesellschaft, die eben auch kalte, kühle, aggressive Kinder, jugendlichen Menschen hat, was kann man denn dann dagegen tun?
Ja, natürlich. Ich meine, wenn man in einer Gesellschaft oder in einer Familie aufwächst, wo Empathie, gegenseitig Verstehen, gegenseitige Hilfe, Rücksichtnahme an der Tagesordnung ist, dann wird man positiv geprägt. Das ist einfach eine ganz normale erzieherische Konditionierung ins Negative wie ins Positive. Das ist das normale Leben. Und wenn wir eben empathisch und rücksichtsvoll sind und hilfsbereit, dann haben wir eben eine frühe Sozialisierung dieser Art erfahren.
Und der Nukleus ist eben die Familie. Das ist
genau.
Nicht die Schule oder der Freundeskreis.
Oder also noch früher einfach das Verhalten der Eltern.
Mhm.
Es gibt aber dann eine zweite ganz große Gruppe, die eindeutige Defizite haben, schon ganz früh einerseits in der Impulshemmung, wie man sagt, die können sich nicht beherrschen. Zweitens im Erkennen bestimmter emotionaler Signale, denen sind die Gedanken und die Gefühle anderer Menschen fremd und sie können sich entsprechend nicht steuern und sie haben bestimmte andere Defizite, zum Beispiel sind motorisch unruhig, sie können sich nicht im Zaum halten und sie fühlen sich ständig bedroht durch die Gesellschaft. Sie,
obwohl objektiv vielleicht gar keine Bedrohung vorliegt. Also dieser berühmte Blick, was guckst du mich so an? Und dann kommt es zu einer Aggression, obwohl eigentlich gar kein Anlass besteht.
Ja.
Was passiert dann da? Es sind ja, glaube ich, hauptsächlich Männer. Was passiert denn dann zum größten Teil bei diesen Männern?
Das kann natürlich auch kulturell bedingt sein. Aber in aller Regel, wenn man die studiert, findet man, dass bestimmte Stoffe, insbesondere der Stoff Serotonin, bei ihnen wenig vorhanden ist. Serotonin ist ein Beruhigungsstoff, jetzt ganz grob und oberflächlich gesagt. Er sagt uns richtig ab, niemand will was von dir. Wenn wir einen normalen Spiegel, wie man sagt, von diesem Serotonin haben. Es sind ein paar andere Stoffe dabei, aber sagen wir es mal abgekürzt so. Und dieser Mangel an Serotonin, der schon sehr früh auftritt, hat 2 Ursachen. Einmal eine genetische Ursache, das ist aber gering, so diese berühmten 20%. Überwiegend aber kommt der Mangel an Serotonin durch frühkindliche Traumatisierung oder vorgeburtliche Traumatisierung, von dem wir schon gesprochen haben.
Gut, aber wir stecken jetzt diese jugendlichen Gewalttäter, bleiben wir bei dem Beispiel, dann ja eher in den Knast. Sollten wir ihnen dann statt Knast eher Serotonin verabreichen oder ist das naiv?
Das geht leider nicht so. Also erst einmal stellt man fest, dass nahezu alle diese jugendlichen Gewalttäter frühe Traumatisierung erlebt haben. Verwahrlesung, Misshandlung, sexueller Missbrauch und zwar hochbedeutsam. Die könnten sich gar nicht zusammenreißen, weil ihre Traumatisierung so stark ist und das sieht man auch sofort, wenn man anfängt, mit denen sich zu unterhalten. Unter welchen
Bei allem Mitgefühl für diese emotional kalte Kindheit, die diese Jugendlichen dann hatten. Aber wenn jemand in seiner frühen Kindheit nicht die Möglichkeit hatte, dieses Mitgefühl und diese Liebe dann zu entwickeln und er beginnt diese schlimme Tat, trägt er dann die Schuld oder sagen Sie dann, er trägt nicht die Schuld für seine Tat?
Wenn man jetzt mal strafrechtlich sich die Sache anschaut, dann kann man nur schuldig werden für Dinge, die man aus sogenannten freien Willen hätten anders machen können. Mhm. Das heißt, in dem Fall, der jugendliche Gewalttäter von 14, 15, darum geht es ja häufig schon, der hätte irgendwann in seinem Leben einfach sich zusammenreißen müssen und wäre ein guter Mensch geworden. Ein Psychologe und Psychiater wird aber den Kopf schütteln. Bis 14 kann man eh nicht strafrechtlich schuldig werden. Das hätte er zwischen 14 und 15 machen müssen. Aber wenn man so ist, warum soll man dann guter Mensch werden? Der junge Mann hat gelernt, ich muss mich so verhalten. Meine ganzen Gefühle drängen mich dazu, mich an der Gesellschaft zu rächen oder mir zu nehmen, was mir zusteht. Und diese Leute sind jetzt im psychiatrisch-psychologischen Sinne nicht schuldig, weil sie in ihrem Leben nie einen Hebel ansetzen konnten, guter Mensch zu werden. Und sie haben auch gar nicht die Charakterfestigkeit dazu. Was anderes ist, wenn man in so verwahrloster Umgebung aufwächst, aber irgendeine Person kennenlernt, die einen rausreißt. Das kann die Tante, kann die Großmutter sein, sehr häufig, kann ein älterer Bruder sein, der aus irgendeinem Grunde einem zumindest teilweise das geben kann, was die Eltern, die Mutter nicht gegeben hat. Das kann auch ein Lehrer sein. Mhm. Und in den Fällen sieht man zum Teil biografisch ganz eindeutig, dass er die Kurve kriegt.
Fenster zu sehen, es gibt auch eine andere Art, mit dem Leben dann auch umzugehen.
Ja, da das aber nicht häufig ist, ergibt sich rein statistisch eben die große Gefährdung, wenn ein kleiner Junge mit 3, 4, 5 Jahren haut, rüpelt, stiehlt, lügt, dann ist die Gefährdung sehr hoch und da muss man eingreifen, weil um eine andere Richtung in seinem Leben zu erreichen.
Also ganz spannende Fragen, die Sie sich als Hirnforscher stellen und Sie gehen eben auch neue Wege im Umgang mit Gewalttätern und dazu gleich mehr. Er praktiziert den Brückenschlag zwischen den Wissenschaften, Neurowissenschaften, der Psychologie und den Sozialwissenschaften. Er ist Direktor des neu gegründeten Instituts für Hirnforschung an der Uni Bremen und wir haben über Gewalt gesprochen und die Frage ist, wie soll eine Gesellschaft, also wir alle mit gewalttätigen Menschen, mit Schlägern, Mördern, Sexualverbrechern umgehen? Muss Bestrafung im Gefängnis noch sein oder findet die Hirnforschung vielleicht ganz neue Wege im Umgang mit der Schuldfrage, Professor Roth?
Das Paradox besteht darin, dass man erkennt, die jungen Leute tun das, die jungen Männer. Und was sollen wir tun? Wir können sie abstrafen und wir sollten sie abstrafen, wenn gewährleistet wäre, dass Strafe sie bessert.
Tut sie das denn?
Kein einziger Pädagoge hat jemals festgestellt, dass das zutrifft. Alle, seit über 100 Jahren wird das intensiv untersucht und alle kommen einhellig zu dem Befund, dass Strafe nicht bessert. Dass Strafe viele Wirkungen hat, Demütigung oder eben das bestrafte Verhalten noch weiter festigen, aber auf keinen Fall eine Besserung.
Und wie schützt man dann die Gesellschaft? Ich meine, vor Menschen, die so sind? Sie sich diese Frage nicht? Oder?
Natürlich, ja klar. Ja. Also es geht erstmal darum, dass Strafe sinnlos ist. Rein pädagogisch, moralfrei gesehen.
Ja, das ist sehr revolutionär. Ich merke, dass sich da bei mir ganz viel sträubt. Und ich mich irgendwie da wühlt sich was auf
müssen
und
Sie
stemmt
nicht.
Sich dagegen.
Nein, müssen Sie nicht.
Aha.
Sondern
spann ich mich wieder.
Das heutige Strafrecht geht ja immer mehr vom reinen Abstrafungsgedanken weg und zum Resozialisierungsgedanken hin. Die Täter sollen resozialisiert werden. Und da ist eben die Erkenntnis, mit Strafe resozialisiert man niemanden. Jedenfalls nicht bei den Tätern, über die wir reden, den Intensivtätern. Die meisten Täter, die irgendwas tun, werden durch die Strafe abgeschreckt und tun das nicht wieder. Aber die sind kein großes Problem. Es sind die 10% der Straftäter, die Intensivtäter sind. Um die geht es ja. Und da gibt es drei Möglichkeiten. Es gibt ein Training, das kann vom Gericht angeordnet werden und das hat zum Teil ganz gute Erfolge. So, wenn man das ein Dreivierteljahr, ein Jahr lang macht, kann man etwa ein Drittel der Personen ganz gute Erfolge erzielen. Es gibt gute Antigewalttrainings. Bei einem zweiten Drittel muss man in die Therapie, muss man rauskriegen, gerade wenn die psychischen Verletzungen sehr schwer waren in früher Jugend, da muss man das aufarbeiten. Über ein, zwei, drei Jahre, vier Jahre. Und bei dem Rest ist man erstmal ratlos. Und solange man da nicht weiter forscht, und das ist nicht viel erforscht worden, muss man die Leute wegsperren. Aber meine Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite und Kolleginnen im Strafrecht, sagen, jedem Täter muss angeboten werden, willst du ins Gefängnis oder willst du eine Maßnahme? Das ist die erste Entscheidung. Und bei den Maßnahmen, wenn er sagt, ja, ich möchte Maßnahmen, dann muss man sehen, Training, Therapie oder letztlich wegschließen.
Aber gehört, wenn man jetzt an die Opferseite denkt, zu uns Menschen und zum Menschsein nicht auch das Gefühl von Rache oder einer Genugtuung, dass jemand seine gerechte Strafe bekommt?
Ja.
Aber was ist dann eine gerechte Strafe?
Das ist die Frage. Also das Gefühl der Rache und der Genugtuung ist eine der fatalsten psychischen Regungen, die es überhaupt gibt. Das ist in uns uralt und wenn Sie mal überlegen, dass noch vor etwa 100 Jahren Schicksalsschläge und schwere Krankheiten als selbstverschuldet angesehen wurden. Wenn da einer schwer krank wurde oder brach sich ein Bein oder starb, dann haben die meisten Leute gesagt, und die Kirche natürlich insbesondere, naja, der wird schon wohl wissen, wofür. Das steckt ganz tief in uns. Das ist einmal eine Bestrafung durch den lieben Gott oder eben eine Prüfung. Aber auf jeden Fall hat es der verdient. Und das ist die fatalste Regung überhaupt. Nämlich sie verhindert, dass wir uns Resozialisierungstherapie, Trainingsmaßnahmen überlegen.
Also muss man eben sukzessive auch versuchen, Gesellschaft in dieser Hinsicht mit neuen Erkenntnissen, die eben auch ihrer Forschung entstammen, zu ändern und ein anderes Denken auch dort zu wecken. Und wenn man sieht, wie lange das andere schon gedauert hat, 100 Jahre, brauchen wir Zeit.
Das ist richtig, aber das sind ja keine neuen Gedanken. Sie sind ja 100 Jahre, 150 Jahre im Strafrecht auch schon alt. Die Hirnforschung kann nur bestätigen, was viele Strafrechtstheoretiker immer schon geargwöhnt haben, dass Strafe nichts bewirkt und dass man resozialisieren muss und nicht einfach wegstecken.
Professor Roth, diese Reise rund ums Hirn, um das Thema Hirnforschung mit vielen interdisziplinären Brückenschlägen, die wir hier angesprochen haben, hat richtig Spaß gemacht mit Ihnen.
Danke Ihnen.
War das jetzt Hirnforschung für Anfänger oder waren wir schon?
Ja, das ging schon sehr weit in einige Details rein, aber das ist nun so, dass je mehr man über das Gehirn weiß, desto mehr kommt man in völlig alltagspraktische Fragen, also auch Fragen über mich selber. Wie erziehe ich meine Kinder? Wie gehe ich mit meinem Partner um, meiner Partnerin? Und was mache ich mit den Strafgefangenen, auch mit den psychisch Kranken und so weiter? Also es ist eine endlose Sache, die auf uns zukommt.
Sagt uns das Hirn irgendetwas zum typischen Sonntag? Gibt es da so ein Sonntagsritual für das Hirn? Schaltet das da auf eher gemütlichen Modus oder sowas?
Ja, das hängt natürlich von unserer Persönlichkeitsstruktur. Die einen wollen lange ausschlafen, die anderen wollen endlich mal Sport machen, die dritten gutes Buch lesen, die vierten vor sich hin saufen oder noch schlimmere Dinge. Also ich stehe gern relativ früh auf und freue mich, dass ich aber nicht sofort ins Institut eilen muss, sondern mal das lesen, was ich immer schon lesen wollte, dass ich meinen Schreibtisch aufräumen kann, schön frühstücken oder Spaziergang machen und da muss ich eben auch Sport machen. Das gehört bei mir dazu.
Sie sind Jogger.
Ja.
Also, dann rein in die Laufschuhe. Genau. Genießen Sie den Sonntag und herzlichen Dank für das Gespräch heute, Professor Gerhard Roth.
Ich bedanke mich auch.
Bärbel Schäfer live bei 3 ist mehr drin. HR3.